Hallo, grüß Gott bei Leopoldini, der Podcast.
Hallo, sehr. Birgit.
Hallo, Doris.
Es ist so schön, dich wiederzusehen und mit dir zu tratschen. Wir haben uns jetzt ewig gefühlt,
ja,
nicht mehr gehört.
Ich gelobe Besserung. Ja? Es tut mir wirklich leid, weil wenn die schon Leute aussprechen drauf, wenn du dem wieder Folge aushörst, weißt du, dass definitiv schon Zeit wird.
Ja, aber was waren das für Gründe? Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen und es ist ja nicht so, dass wir einfach faul auf der Haut liegen. Ich meine, ja. Sondern es passiert ja immer wieder einiges in der Zwischenzeit. Was ist passiert, Birgit?
Also ich würde irrsinnig gerne über das Kranksein reden. Ich habe mir schon gedacht, ich werde mir jetzt einfach einen fetten, wirklich so einen richtig großen Pullover checken und da steht einfach nur krank drauf. Ja? Weil ich glaube, ich war mein Leben gefühlt noch nie so oft krank wie in den letzten 1,5 Monaten. Es ist einfach nur Zach.
Hast du so soziales Kind, das alles mit dir teilt?
Naja, da sind wir wieder beim Dilemma. Wer liegt denn an meinem Kind und schaut, dass wieder gesund wird? Das war halt schlechter Deal, ne?
Und war das auch so, dass du gerade so krank geworden bist, während er wieder gesund worden ist?
Eh klar, oder?
Natürlich. Für den extra Spaß und Kick.
So ist es, so ist es. Also ich habe es gefeiert, ja.
Ja, bei uns in der Familie sind auch die ein oder anderen Krankheiten durchgereicht worden. So, jeder darf einmal, bitte.
Bitte, danke.
Das ist echt schön, ja.
Aktion. Einmal Bronchitis, dann vielleicht nur eine kleine Prise Schnupfen dazu und Gelenkschmerzen. Oh, bitte, weiche von mir. Mann.
Entschuldigung, dass ich lache, bin mir sicher, es ist Hölle auf Erden. Ja.
Ja.
Ich versuche einfach mit viel Händewaschen und Abstand das Ganze zu umgehen. Ich bin jetzt ein bisschen erwischt mit Schnupfen und so. Aber.
Ja, du hast halt auch wirklich viel Kundenkontakt. Ich glaube, dass das schon was ausmacht, wenn man wirklich jeden Tag verschiedene Menschen um sich hat, dass dann einfach der Körper schon ein bisschen trainiert ist, ne?
Ja, und viel Händewaschen. Nice. Ja. Wie gesagt, es geht, aber ja, wie. Also mit den Kundschaften hast du natürlich einen respektablen Abstand, ja. Aber wenn sie so ein Kind zu dir kuschelt und auch nicht absichtlich in deine Richtung hustet, das machen Kinder ja nicht absichtlich ab einem gewissen Alter. ist halt schwierig, weil vor allem, wenn das Kind krank ist und sie zu dir, du kennst das, du bist da die Expertin.
Ja, ich verdräng das jetzt.
Was willst du machen? Willst du sagen, bitte bleib da hinten, du bist krank? Das geht ja nicht.
Mhm. Nein, sie tun da schon leid.
Mit erwachsenen Menschen kannst du es ja machen. Wenn ein Partner, Partnerin krank ist, kannst du sagen, okay, du schau einfach, dass du drinnen bleibst, ich stelle dir das vor die Tür, wenn es wirklich so extrem ist und machen wir schon. Mhm. Aber mit einem Kind?
Ich glaube, es war für mich dann essentiell, also der ärgste Moment war für mich dann einfach so nach 3 Wochen, du rufst die Kinderärztin an und du kriegst keinen Termin mehr. Oder weil es einfach die Hochphase war. Mhm. Da war mir dann wieder mal klar, wie krank unser System ist, dass wir einfach alle am Limit sind, dass ich Gott sei Dank nicht der einzige Elternteil bin, der jetzt einfach daheim liegt. Und dass sehr viele Postings auch da draußen herrschen, genau über diese Gefühlszustände, dass du einfach nicht mehr kannst, dass du einfach nur schlafen willst und in so einem Dilemma mit dir selber steckst, weil eigentlich solltest du ja am Ende vom Monat genug Kohle haben, weil du ja einfach, weil du halt selbstständig bist. So.
Das kommt nur erschwerend dazu, dass du nicht in den Krankenstand gehen kannst.
Ja, das war lustig, ja.
Ich habe jetzt einmal meine Mutter gefragt, wie das war, wie wir krank waren. Wir sind ja alle 3 ziemlich benannt. Und ich kann mich jetzt schon erinnern, dass da die Windpocken ist nicht gejuckt haben oder so irgendwas, aber jetzt nicht so ganz arg, wie wenn wir die ärgsten, wehleidigsten Kinder gewesen wären. Sie hat gesagt, ja, sie hat uns einfach dann alle 3 genommen, ins Schlafzimmer reingelegt. Da war der Fernseher und wir haben fernsehen dürfen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das Kranksein als Kind nicht als großes Drama für mich abgespeichert habe.
Ich glaube, für mein Kind ist es auch kein Drama.
Wenn du die Mama fragst, 3 jammernde Kinder, allein nicht, der Papa war viel unterwegs.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das so lustig war.
Nee, hat sie sich noch erinnern können, was war so die Essenz?
Ich glaube, sie hat es auch verdrängt.
Ja.
Nein, sie hat gesagt, das war schon sehr anstrengend. Es war anstrengend, Aber wir haben halt als der zu dritt zusammengelitten. Da kannst du das Geschwisterl ansudern und wer ist ärmer, kannst du spülen. Ich glaube, es ist nur mal anders, wenn du alleinig bist mit einem Kind. Weil, ja, natürlich sind zwei orgkranke Kinder auch nicht lustig. Aber ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Ich kann das echt nicht sagen, wie die das geschafft hat.
Also,
ich kann schon mir alleinig nicht gut krank sein, ja.
Ich glaube einfach, dass ich verdrängt habe, dass krank sein ja bedeutet, dass man jetzt nicht nach einer Woche wieder voll fit ist, ja. Ja, weil das wird vielleicht auch in unserer Gesellschaft ein bisschen erwartet, dass du maximal nach einer Woche wieder in der Arbeit stehst, dass du vielleicht auch da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Und das
natürlich.
Ist definitiv für mich jetzt mal so, das war schon jetzt so eine Erkenntnis der letzten Monate, dass krank sein in dem Fall wirklich Zeit, wirklich viel Zeit verbracht. Ja? Mhm. Das ist so deppert, naiver. Aber ich habe mir die Zeit jetzt genommen. Ich bin noch immer nicht so wirklich fit, das hört man aber auch an der Stimme. Nur ich habe da draußen ganz wunderbare Menschen, denen geht es viel schlechter. Die haben seit Monaten oder Jahren eben wegen diesem depperten Long-Covid kein Leben mehr.
Ja. Ja.
Die haben dann wirklich Probleme und deswegen versuche ich auch wieder was Positives draus zu holen, weil mir das irrsinnig wichtig ist, auch wieder wertschätzend auf das einzugehen, dass ich weiß, ich kann ein Medikament kaufen, auch wenn es gerade vielleicht ausverkauft ist, aber ich kann es kaufen und gebe es meinem Kind und es wird gesund.
Es wird besser, es ist nicht chronisch, es ist nicht was, wo du jeden Monat Angst haben musst,
dass genau.
Oder jede Woche oder was auch immer Angst haben musst, dass irgendwas passiert.
So ist es.
Das stimmt.
Und als nächstes habe ich natürlich dann so das Ziel, Frühling, Sommer, Wärme. Wir werden gemeinsam für ein paar Tage irgendwo Urlaub machen. Also uns irgendwie nur besser erholen und auf uns schauen. Wenn das Jahr mir anscheinend was sagen würde, dann, dass du auf dich schauen sollst. Ja?
Zum Frühling möchte ich nur was sagen. Ich glaube, in unserem letzten Podcast haben wir geredet, dass es endlich wieder warm wird.
Ja, also bitte hört dir nochmal eine. Es war eine Lüge.
Es hat nicht so funktioniert, unsere Hoffnung.
Natürlich so. Möchte ich auch noch betonen, ich habe versucht, ja, wirklich, die ersten zwei Wochen habe ich ohne Weizen geschafft.
Mhm.
Du hast ja voll brav alles durchgezogen wahrscheinlich. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass sich körperlich was ändert, dass ich irgendwie eine bessere Verdauung gekriegt habe, dass es auch irgendwie ein bisschen, ich habe mich echt ein bisschen vitaler gefühlt. Was ich aber betonen muss, ist halt echt, dass es schon um einiges teurer ist, weizenfrei zu leben.
Oh.
Du musst dir halt es gibt ja eigene Sparte in jedem Supermarkt, wo du weizenfrei super Sachen kriegst. Aber nach zwei Wochen war dann eh klar, jetzt hast du Fieber, jetzt bist du froh, dass du irgendwie Zwiebeln keine kriegst und es passt dann schon. Somit kann ich leider nicht mehr berichten. Aber
zwei Wochen sind zwei Wochen.
Ja. Sogar, also eigentlich, ja. Bei uns haben alle mal kurz mitgemacht und so Sachen probiert und es ist möglich, es ist okay. Aber den Effekt, den du wahrscheinlich gehabt hast, den kann ich jetzt so nicht vorweisen.
Effekt. Ich habe keinen Zucker gegessen. Das war sehr schmerzhaft bei gewissen Geburtstagen, wo es einfach die besten Desserts ever gegeben hat.
Oh.
Meine ganzen Lieblinge wirklich. Ich kann darüber nicht reden. Nein.
Oh Gott, das sollst du motivieren. Ich meine, ich finde das
nein,
gut.
Es ist halt wirklich dieser Verzicht, aber andererseits denke ich mir, ja, es tut auch gut. Es tut auch gut zu wissen, auf was man verzichten kann, auf was man mental auch schafft. Ich meine, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ja. Es ist wieder so ein privilegiertes Gequatsche, aber es bestärkt mich immer wieder man kann was verändern, wenn man will.
Egal, ob du in der Stadt oder im Land lebst,
genau.
Es funktioniert.
Genau. Und Fasten gegen Zucker ist nicht einfacher am Land oder in der Stadt. Also da gibt es keinen Unterschied, das kann ich da sagen, weil es gibt dort die coolen Süßigkeiten und da die coolen Süßigkeiten.
Ja, war Ostern jetzt
herrlich.
So.
Aber ja, ich bin froh, dass der Verzicht vorbei ist. Ich habe dann gemerkt danach, wie fast jedes Jahr, sicher, ziemlich sicher, dass süße Sachen wirklich verdammt, verdammt süß sind. Pistonarisch ist das Pickert des Zeugs. Das wird jetzt circa zwei Wochen dauern noch, bis ich dann wieder normal auf meiner Schoko-Ratio bin. Aber es tut wirklich gut. Ich muss sagen, das Alkoholfasten, das fällt mir mittlerweile immer leichter. Also das ist gar nicht irgendwie. Ab und zu, ein, zwei Mal hat mir wirklich Lust nach einem guten Glas Wein.
Mhm.
Aber das war's.
Ja.
Und auch Nein zu sagen, wenn andere was trinken, bei so Geburtstagsfeiern ist es natürlich immer, warum trinkst du nichts? Ja, bist schwanger. Blah. Haben alle gelacht, ne?
Oh Gott.
Aber ja, die Leute in meiner Umgebung wissen, dass ich fasten tue, die fragen dann auch schon gar nicht mehr. Und ja, beim Furtgehen oder sowas, ich war ein paar Mal unterwegs auf Konzerten oder so. Mein Gott, es tut nicht weh. Es tut nicht weh, nichts zu trinken.
Absolut nicht. Es ist okay. Und es gibt
man hat
nicht
Schädelweh am nächsten Tag.
Ha. Minimal. Apropos Schädel. Auf was ich wirklich verzichten kann, ist die Kopflaus. Weil das wirklich, wie sagt man denn? Das Sahnehäubchen, der Schlager, was die Essenz von dem Ganzen, wenn du krank bist und ein Kind hast, das krank ist, ist, wenn dann der erste Tag im Kindergarten super verläuft und du siehst auf der Infotafel, dass dann auch so eine Information steht wie, Achtung, Kopfläuse.
Entschuldige das Loch, aber...
Also der Lebenszyklus der Kopflaus ist schon phänomenal. Und das sind dann so Nachrichtenverläufe, die sie mir Mama und ich schicken. So weit ist es gekommen.
Sehr romantisch.
Ja, schon.
Schatz, weißt du, wie der Lebenszyklus einer Kopflaus so ist?
Ich sag's euch, bitte gar schön. Na, also Kopflaus ist sowas, das kann ich ehrlich gesagt, verstehe nicht ganz. Aber ja, es wird auch einen Grund geben, warum es die Dinger gibt. Ja, wenn das interessiert, es gibt ganz viele tolle Abhandlungen im Netz zum Finden. Optisch auch ein Traum, ja. Künstlerisch nicht so verwertbar, aber vielleicht inspiriert es mich einmal zu irgendwas Spannendem. Schauen wir mal. Soviel zum Thema Verzicht. Ich finde, das passt sehr gut.
Auf das konntest du verzichten?
Ja, hallo. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es geschafft haben.
Ach, herrlich. Ich bin jetzt froh, dass ich wieder mal in Wien bin. Wir haben uns ja, ich war länger nicht in Wien, eben weil krankheitsbedingt und so hin und her. Und habe natürlich wieder voll das Programm ausgenutzt. Gutes Essen bestellt, gegessen, auswärts, sehr gut. Oh, ich sollte eigentlich wirklich Essensempfehlungen machen.
Ja, dann mach
sie
doch.
Und ich muss sagen, ich habe es wieder geschafft, ins Kino zu gehen. Und zwar nicht so ein Blockbuster-Movie, sondern Feminism, what the fuck. Und ich kann diesen Film wirklich, Entschuldigung fürs Fluchen, aber das ist der Titel. Aber ich kann diesen Film wirklich all jenen empfehlen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist gut gemacht, es ist so wie eine Interviewreihe eigentlich, mit künstlerischen Aspekten zwischendrin zum Auflockern. Es ist farblich genial gestaltet. Also die Leute, die den Film sich noch anschauen oder schon gesehen haben, wissen, was ich meine. Das ist echt durchzogen, das Konzept. Ich persönlich glaube, dass es für Leute, die sich mit dem Thema, mit der Thematik noch nicht ganz auseinandergesetzt haben, ein bisschen zu viel ist auf einmal.
Ist zu hart, zu direkt.
Nicht unbedingt, aber es werden halt Sachen angesprochen. Wenn du das erste Mal hörst, kannst du es vielleicht nicht zuordnen oder sowas. Es ist jetzt nicht hochkompliziert, aber ja. Es ist vielleicht ein bisschen abschreckend für Leute, die das erste Mal hören.
Okay.
Ich habe wieder interessant gefunden, was für ein unterschiedliches Publikum da im Kinosaal gesessen ist. Es war wirklich von jung bis alt alles dort. Zwei ältere Damen, die haben sich das angeschaut. Ich habe gedacht, cool, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und auch Männer drinnen. Was was ich interessant finde, weil es war ein Mann in einem Film, ich möchte nicht zu spoilern, aber der macht halt auch so Coachings für Männer, der ist, ich weiß nicht mehr, wie die Stelle geheißen hat, wurscht, wo der arbeitet und er hat gesagt, er wollte halt auch in seinen Kursen über Feminismus sprechen. Mhm. Aber wenn der Kurs irgendwie so betitelt ist oder so, dann interessiert es die Männer nicht, weil sie nicht sehen, dass sie irgendwie mit dem Thema, dass sie das nicht irgendwie betrifft.
Ja, ist nicht so mein Thema, da brauche ich mir nichts dazu anhören.
Genau.
Ich bin ja Mann, ne? So.
Genau. Aber wenn du sagst, natürlich leidet der Mann unter dem Patriarchat auch und unter diesen Strukturen. Aber wenn du, es trifft ja uns auch, wenn du privilegiert bist, ist dir nicht bewusst, was für Privilegien du hast.
So ist es.
Und das hat mir auch gefallen als Aussage, als eine der Aussagen im Film, dass es einfach so, und dann fängst du wieder so über Nachdenken an, über so Sachen. Und wo bist du eigentlich so in deiner privilegierten Ding? Also super coole Experimente drinnen gegeben. Ah, was man noch gedacht hat, da sind lauter Menschen in einer Linie gestanden. People of Color, alles Männer, Frauen, binär, alle haben sie da aufgestellt und dann haben sie Fragen gestellt. Und bei jeder Frage, die du mit Ja beantworten kannst, kannst du einen Schritt nach vorne gehen. Mhm. Bist du jemals, zum Beispiel, bist du jemals in deiner Arbeit wegen deines Geschlechts oder Aussehens diskriminiert worden? Mhm. Und das Interessante natürlich im Experiment ist, dass am Ende eher Männer gestanden sind, vor allem ein alter weißer Mann, mhm, muss man leider wieder sagen, und aber eine weiße Frau ist dann auch ziemlich weit vorne gestanden. Mhm. Und wenn man da so geschaut hat, und hinten sind People of Color gestanden und hauptsächlich weiblich gelesene Personen. Mhm. Oder ja,
ja,
binäre Personen. Binär.
Ja, es ist natürlich für unsere alle nicht so wirklich eine Überraschung, aber es ist generell mal wieder ein schönes Zeitdokument, oder?
Es war ein interessantes Experiment, weil ich mir gedacht habe, sowas wäre vielleicht für so Workshops, dass du dir deiner Privilegien bewusst bist mit solchen Fragen. Ist dir das und das schon mal passiert? Ist dir das und das schon mal passiert? Und wer dann eigentlich ganz vorne steht und wie weit du selber stehst, weißt? Nicht wer vor oder hinter dir steht, sondern auch wo stehst du eigentlich? Mhm. Und wie sehr bist du privilegiert in der Gesellschaft als weiße Cis-Frau? Das hat mir auch sehr, ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt sehr viel gespoilert vom Film, aber schaut euch an. Es ja, ist noch viel mehr Content.
Danke für die Info. Ich muss auch noch sagen, in der einen kleinen Zeitspanne, wo ich nicht krank war, habe ich es wirklich geschafft, nach Linz zu fahren und mir diese What the Fame-Ausstellung zu anschauen. Und nicht nur, dass sie wirklich gut kuratiert ist, ich bin dann halt auch im Gespräch draufgekommen, dass Oberösterreich, also Linz, sehr gut aufgestellt ist, was so feministische Zeitschriften und auch Communities betrifft. Und werden wir da jetzt ein bisschen einlesen. Und wollte natürlich dann halt Recherche, würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich habe halt kurz mal überlegt, okay, was gibt es da so in Wien, und bin dann echt happy, weil ich weiß, okay, ich habe meine Anschläge-Zeitschrift und die ist wieder mal sehr gut recherchiert und gemacht worden, und dann, ja, sitzt halt mal wieder 5 Minuten und lest ein bisschen wo eine und denkst dir, ja, das muss man sich schon mal wieder durchlesen. Da sind ein paar so Sachen, die verdrängst du eh, weil es einfach nur bescheiden ist. Aber gerade eben, weil man es eben wieder mal auf so einem Blatt Papier sieht und lesen kann, denkst du, ja, Gott sei Dank machen das einfach Menschen. Ja.
Aber ist es für dich auch ganz was anderes, wenn du so ein Magazin in der Hand hältst oder wenn du durchscrollst?
Ich persönlich, also ich muss haptisch halt einfach was angreifen, und ich finde, also es ist für mich eine Art Wertschätzung, dass ich dieses Blatt Papier dann da begreife. Ja. Mhm. Und ich habe natürlich auch gern so kurze Infos, die mir halt dann im Netz anschauen oder so, aber hängen bleiben tut halt weniger.
Ne? Was ich so dran schätze an diesen Magazinen ist, dass man einfach wieder nachschauen kann. Weil wenn du das online siehst, so siehst du es, und wenn du es nicht irgendwo abspeicherst oder so, und selbst wenn du es abspeicherst, ganz ehrlich, wie oft schaut man sich die abgespeicherten Sachen an? Ja. Aber das ist wie mit Fotos, wenn du es auf Papier hast, schaust du es öfter an, als wenn du es am Handy hast.
So ist es halt mit Büchern, und vor allem Büchern, die von Drag Queens vorgelesen werden, sind anscheinend viel spannender. Also ich wäre ja auch mal wieder für Bücher vorlesen. Es gibt coole Aktionen, wo erwachsene Menschen Kindern vorlesen, ja. Wenn ich Zeit hätte, bitte, ja, mache.
Ganz ehrlich, mir ist es dann egal, was die Person dabei anhat. So, ja, ich glaube, ein kindergerechtes Buch ist. Und das, was da gerade in Wien abgegangen ist, das Wochenende, ist einfach nur...
Ja, es ist einfach peinlich, weil du nicht weißt, haben wir nicht mehr Probleme? Haben wir nicht einfach andere Themen, die viel, 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 viel wichtiger wären? Warum immer dieser gleiche Gatsch? Ich bin schon so miert von dem Ganzen.
Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, wenn es die eigenen Kinder nicht betrifft, weil wenn du nicht willst, dass, dass dein Kind oder deine Enkelkinder dem ausgesetzt werden, dann geh nicht hin.
Ja, eben.
Geh nicht hin. Es ist nicht verpflichtend, es ist nicht in Schulen. Du kannst, selbst wenn das in Schulen gelesen wird von einer Drag Queen, kannst du das Kind daraus nehmen. Ja? Es ist immer deine Freiheit. Aber es passiert eben nicht. Und diese Frühsexualisierung, das ist sowas von ein Blödsinn, um es nett zu sagen. Ja. Da denke ich mal, nichts gegen jetzt den christlich-katholischen Glauben, aber da hängt ein halbnackerter Mann auf einem Kreuz, angenagelt, das Blut trifft aber, und das soll Kinder nicht irgendwie beeinflussen, wenn erzählt wird im Firmenunterricht oder im Kommunionsunterricht, dass der eine seinen Sohn fast geopfert hätte für Gott und so weiter und so fort. Da denke ich mir,
wenn man es jetzt mit dem Christentum nicht generell auskennt, ist es natürlich schon ein bisschen absurd.
Und als Kind, ich weiß schon, der Religionsunterricht hat mich teilweise mit diesem Gut und Böse und du wirst in der Hölle schmoren, in der Volksschule, erklären sein Kind sowas.
Echt, das haben sie so gesagt?
Da, wenn du schlecht bist, wenn du nicht beichten gehst, dann kommst du in die Hölle. Und das finde ich, ganz ehrlich, schlimmer, ein Kind zu sagen, wenn du lügst, kommst du in die Hölle, als wenn eine Drag Queen ein Kinderbuch über Toleranz vorliest. Über Toleranz. Da ist nicht gegangen über nackte Körper oder gut, böse, sonst irgendwas, sondern sei tolerant anderen gegenüber. Ja? Und da finde ich das immer okay. Und aber genau diese Menschen, die in die Kirche gehen am Sonntag, und aber das sind eh nur diese Sonntagschristen, glaube ich, die sagen dann, das ist schlecht für unsere Kinder.
Ja, warst du schon mal auf einem Sonntag in der Kirche?
Als Kind.
Du?
Als Kind natürlich, weil ich Erstkommunion gehen wollte und da musst du ja so und so viele Kirchenbesuche haben und Weintrauben kleben oder so, irgendwas war das bei uns. Und dann, ja, und dann hast du den, ich glaube, in der Erstkommunion hat es auch so einen Unterricht gegeben mit dem Pfarrer, mit dem Dächern halt bei uns. Und das war halt mehr Kirchen. Ich meine, wir sind jetzt nicht so ein christlicher Haushalt, ja, katholischer Haushalt.
Meine
Eltern haben uns lassen in den Unterricht gehen und alles erfahren lassen, aber dieses Ding, ja, es ist jedem seine Sache, ja. Religion ist wirklich eine Privatsache, aber ich finde es schlimm, dass dann diese kommen und sagen, die Leute, die Kinder mit einem Verständnis zur Queerness erziehen wollen, sagen, das ist schlecht für unsere Kinder. Wenn es für deine Kinder schlecht ist, ist für dich.
Ja, ja.
Aber sprich nicht für meine Kinder.
Ich habe es, also einer der Momente, wo man gedacht hat, aha, war vor ein paar Jahren eine Erstkommunion, während der Zeremonie der Pfarrer alle Eltern, bis auf einen Eltern, also auf die Eltern von einem Kind, einfach geschimpft hat und gesagt hat, wenn ihr alle ja, nur Party machen wollt und feiern wollt, weil ihr da jetzt glaubt, das ist was Besonderes, ja, im Kästchen Kind irgendwas Schönes zum Trotzdem kaufen und dann halt nur Geschenke, dann macht es das daheim einfach so.
Mhm.
Es war anscheinend keins der Kinder eben bei diesen Weintraubenpickerl-Aktionen dabei. Die Kinder sind gar nicht mehr in die Kirchen gegangen.
What?
Ja, das also geht? Anscheinend ist es gerade sehr heftig, weil halt viele Kirchen ihr System verloren haben, was vielleicht eh mal ganz gut ist, dass sie versuchen, vielleicht einmal Frauen generell anders aufzubauen. Und, aber da kämen wir ja vielleicht in einer eigenen
generell Folge drüber tolerant reden. Über
aber Queerness das war für mich so ein Moment, wo man dachte, paar lustig. Also wenn du gerade der Pfarrer jetzt schon sagt, hey, wisst ihr was, lasst das lieber gleich. Hm? War kurz ein Schmunzeln wert.
Das hätte so er vielleicht bei der Anmeldung schon sagen sollen.
Auf meine Erfahrung. Ja, aber ich glaube, da haben wir schon einige Themen, die auch noch im Schulsystem ein bisschen drinnen versteckt sind. Ne?
Natürlich, wenn du, ich meine, wir haben betet in der Schule, glaube ich, in der Früh oder am Mittwoch hat Schulgottesdienst in der Kapelle gegenüber.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Oh.
Also, ich kann mir was da, das verdrängt man. Nein, man kann sich alles auf das, was in der Volksschule passiert ist, jetzt nicht mehr so gut erinnern. Aber ich, mittwochs, glaube ich, war in der Kapelle Schulgottesdienst, also Schulgottesdienst unter Anführungszeichen. Man ist halt umgegangen vorher.
Aha. Also, wow.
Irgendwie so.
Nicht am ersten Schultag einfach so.
Und nein, das war dann im Gymnasium. Schulmesse, Schulanfang, Schulschluss.
Das ist, also ich
weiß nicht, ob es einen Weihnachtsgottesdienst da noch gegeben hat, wo ich mir denke, ja.
Hat sich wahrscheinlich jetzt alles verändert,
sicher ist
oder?
Eine katholische Mehrheit in Österreich nur an Religionen, aber ja. Ich glaube, dass es auch einfach dazugehört. Bei uns ist Tradition und Religion einfach so eng verwoben.
Aber sagen wir es mal ehrlich, wenn das Thema Altwerden schon so tabuisiert wird, also dass sozusagen alte Leute und kleine und Kinder einfach nur als was Negatives gesehen werden, im schlimmsten Fall, dann wird auch die Kirchen bald nicht mehr da sein. Weil wenn du in eine Kirche gehst, dann sind halt doch größtenteils ältere Leute drinnen, weil das denen wichtig ist, weil sie auch so in dem System groß geworden sind und weil es wirklich auch schön für die Leute ist. Aber ich glaube, das ist eine Altersfrage.
Ich weiß nicht. Es ist halt, wie gesagt, du wächst mit einer Tradition, mit einem Ding auf, auch, weißt du? Und früher war die Tradition und Religion eben nur mehr verwoben als jetzt.
Genau.
Du hast einfach Weihnachten gefeiert, weil du an das geglaubt hast. Heutzutage feierst du Weihnachten, weil Weihnachten ist. Ist nicht viele Haushalte feiern Weihnachten, aber keiner geht mehr in die Kirche und sonst irgendwas oder hat sonst irgendeinen Bezug zur Religion.
Stimmt.
Und das ist halt, ja, wie du sagst, ältere Leute haben das halt nur mehr mitgekriegt. Bei denen war das einfach nur wichtig, dass du gebetet hast, dass du Eben, das geht ja zurück auf die Zeit, wo du gebetet hast für gute Ernte und diese ganzen Sachen, wo du halt wirklich darauf angewiesen warst, unter Anführungszeichen, dass der Gott gut ist und die Ernte wachsen lässt und solche Sachen. Und ich glaube, Religion gibt viele Leute heute, ich kenne junge Leute, die in eine Kirche gehen, die einer Glaubensgemeinschaft wieder angehören, weil es einfach einen Zusammenhalt gibt.
Das und, ist auf jeden Fall aber klar. Aber
die glauben auch an Gott und Jesus und alles und haben aber trotzdem auch diese Community, wo sie drüber reden können, wo sie nicht verurteilt werden, die aber auch mittlerweile queer-inclusive sind.
Ja, super.
Und das ist halt der Unterschied zur katholischen Kirche. Das sind wieder so freichristliche Bereiche, Kirchen, wo es ist, ja, das ist okay, es ist ein Mensch. Er ist willkommen in unserer Mitte. Es ist kein schlechter Mensch. Und das ist halt, glaube ich, das Problem vom Katholizismus und dass eben die Leute, die dort sind, wie du sagst, eher ältere Menschen sind.
Ja, also ich glaube, willkommen ist jeder, wenn es fair und gut abbrennt. Kann man sich, glaube ich, auf alles einlassen im Leben. Aber ich glaube, das ist halt die Thematik, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert stecken und alle ein bisschen auf Sinnsuche gehen.
Ja,
und
das ist natürlich auch.
Uns da halt auch immer wieder ein bisschen verlieren, weil dieses Eigenständige uns wie außer, wir haben ja alle so ein Bedürfnis nach einem eigenen Weg. Und da kommt halt so ein männliches Wesen in Unterhosen am Kreuz. Nicht so.
Ja.
Aber ich muss gestehen, ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Kunst mache, weil ich da auch eine gewisse Form von Begeisterung und
Sinn
habe, ja. Wahrscheinlich ist es eher so, dass du dann sehr meditativ bist und dich halt verlieren kannst, so wie du halt auch deine Zeichnungen machst oder eben jeder andere seiner Berufung nachgeht. Und deswegen finde ich schon okay, wenn es diese Optionen gibt, an Glaubenssätzen, an Glaubensmöglichkeiten. Total. Ne? Solange sie nicht radikalisiert sind. Aber wenn sie dir auf eine gewisse Art und Weise einen Weg leiten und dir diese Freude geben können, das ist eines der schönsten Sachen. Ja.
Und dann halt geben können. Ich glaube, dass es halt oft ältere Menschen sind, die sich dem Glauben zuwenden, weil die einfach auch natürlich im Laufe des Lebens mehr Schicksalsschläge durchgemacht haben. Sei es jetzt große oder kleine, aber es hilft dir halt, wenn du irgendwann halt wieder hast.
Ja, sagen wir sie ehrlich, sterben werden wir alle. Und ich glaube, alt sein, da können wir dann in 30 Jahren drüber reden, ob das so leibend ist. Weil krank werden wird auch nicht besser. Und ich glaube, wenn man eine Konstante hat und weiß, Das war schon schön.
Aber Birgit, ist es Altwerden als Frau nicht einfach auch ein bisschen was, jetzt sage ich nicht Schmerzhaftes, aber von der Gesellschaft ein bisschen verpöntes, wenn du alt und faltig wirst?
Ich glaube, das Leben ist vorbei, dann so mit 50 gefühlt. Laut Medien,
Gesellschaft, also, dass du nicht mehr attraktiv bist für das Rundherum und die am besten verkriegst. Oder
nein, wenn ich jetzt in Zeitschriften schaue, dann werde ich wohl eher einen öden Mann irgendwo als attraktiv wahrnehmen, so à la Sean Connery-Style. Aber wenn jetzt die gleiche Person in weiblicher Version da wäre, die altersbedingt da so eine Lebenserfahrung hat, vielleicht auch Starlet war, wer fällt mir da auch Sophia Loren? So oft habe ich die jetzt nicht gesehen am Cover. Die ist, glaube ich, 90.
Ja, aber die war dann nicht mehr so aktiv wie der Sean Connery, oder?
Ja, wurscht, das war ja nur ein Beispiel.
Nein, ich frage nur.
Es ist nur für mich brutal, weil ich mir dann denke, wenn wir alle Menschen nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach Falten im Gesicht haben, weil sie Lebenserfahrung im Gesicht haben, weil was sind das für Aktionen? Warum muss ich Madonna kritisieren, was sie mit ihrem Körper macht? Was soll denn das?
Aber glaubst du, dass es bei Frauen einfach auch extremer ist, dass sie dann weniger gezeigt werden, weil sie im jungen Alter halt einfach viel auf ihre Schönheit reduziert werden. Die werden dann gar nicht so auf die Kunst oder auf das, was sie machen, weiß ich nicht, über das identifiziert, sondern mehr, boah, das ist so eine schöne Frau. Und dann dieses, boah, sie ist aber gar nicht mehr schön, so sieht sie mit 68 aus. Und du denkst einfach nur, ja und? Sie ist 68. Ist schön.
Ja, da wären wir wieder bei unserem Podcast-Beispiel von jetzt habe ich einen Hänger, wo sie die Frauen Fragen stellt.
Ah, die Marie Lang.
Und das ist für mich einfach nur immer mein erstes Beispiel, hört sich das an, wie sie diese Fragen stellt. Es ist ganz essentiell, dass wir alle mal mitkriegen und checken, was für Fragen werden grundsätzlich nur, was für Fragen werden einfach nur Fragen gestellt. Das ist einfach nur absurd. Ja? Und wenn es ist Diskriminierung, verdammt. Ja? Es ist so.
Ja, und das hört nicht auf im Alter, dann kommt ja die Altersdiskriminierung auch noch dazu.
Also ich glaube schon, wenn du dich dein Leben lang mit deinem Körper beschäftigst, wenn du gesund lebst und du hast einen gewissen Anspruch, dann ist das echt heftig. Mhm. Wenn du da mit 70 oder 80 da sitzt und du weißt, da gehört noch was gestraft und das gehört noch gemacht, das kostet ja auch viel Geld. Mhm.
Und jetzt, wo die jungen Menschen so aufs Optische gedrillt werden,
ich krieg so einen Würgereiz, wenn ich diese Mädels sehe, die alle wie die Kardashians herumrennen. Und es tut mir echt so leid, dass ich, natürlich sind das schöne Frauen, ja. Aber die kopieren diese Mädels und das ist wahrscheinlich in jedem Jahrzehnt wer anderer. Mhm. Ich denke mir, ihr seid ja eh alle so schön. Könnt ihr nicht einfach so sein, wie ihr seid? Und das ist wahrscheinlich eh wieder alles nur Prozess und es muss jeder da durch.
Ich glaube, da ist halt das Schwierige, das zu sagen, weil wenn du dich selbst nicht so empfindest und du die Möglichkeit hast, das so zu ändern, dass du dann so bist und die akzeptieren kannst, dann probierst du es halt. Das ist so wie mit, ich finde mich nicht sportlich genug, deswegen mache ich jetzt extrem den Sport und dann habe ich, durchtrainierte Figur und so ähnlich ist es halt, also weiß ich nicht, ist es vielleicht auch mit den Lippen, du findest einfach die Lippen nicht. Naja, es gibt ja Frauen, die leiden wirklich darunter, dass sie so schmale Lippen haben und deswegen lassen sie es aufspritzen und fühlen sie dann endlich schön und gesehen.
Ja, das finde ich auch voll okay. Ich krittel jetzt nicht, warum sie jetzt ein Mensch ja, so oder so verändert.
Du siehst die halt selber nicht, die Schönheit, die ein anderer Mensch vielleicht in dir sieht.
Ja, aber was ich wahrscheinlich als negativ wahrnehme, ist einfach, dass du unsichtbar bist als Frau bei einem gewissen Alter. Das nervt mich und ich habe das. Für mich waren immer die schönsten Aktzeichnungen von Menschen, die einfach schon Alter gehabt haben, die auch eine komplett andere Haltung gehabt haben.
Du lebst einfach in der Zeichnung. Ja,
und das finde ich spannend. Das stimmt. Ja. Dieses Role Model Face, ja, und ich weiß, ich muss jetzt die und die Sprüche klopfen, damit ich genau zu dem Erfolg komme, das gibt mir halt nichts.
Das finde ich spannend, dass du das jetzt sagst mit den Aktzeichnungen. Ich benutze eine App, wo ich öfter mal Akte davon zeichne, weil Aktmodel kriegst du ein bisschen schwierig. und da ist mir selber aufgefallen, dass ich halt am Anfang wirklich diese typischen Frauenfiguren genommen habe. Und dann bin ich, was einfacher ist einfach. Weil diese Standard-Frauenfigur ist einfach einfacher zum Zeichnen als eine Frau mit hängenden Brüsten zum Beispiel. Das ist einfach was ganz was anderes. Mit einer anderen Haltung. Das ist einfach schwieriger zum Zeichnen. Und die haben es einfach leicht gemacht und habe diese Standardisierten mehr rausgesucht, weil du kannst die aussuchen. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, wie kaputt das eigentlich ist ein bisschen. Dass man sie das Einfachere nimmt, weil man das einfach von diesen typischen standardisierten Zeichnungen kennt. Und das schaut so aus, eine Frau schaut halt so aus. Und dann habe ich wirklich angefangen, aktiv Körper zu nehmen, die nicht der Norm, nicht dem Standard entsprechen. Sicher ist es schwieriger, aber es sind die schöneren Zeichnungen. Wesentlich schönere, ich meine, ich habe mehr gelernt dabei, aber es ist einfach, es macht mehr Freude, das zu zeichnen und es macht in meinem Kopf was. Weißt? Es ist dann so, ja, es ist so, so schauen die aus.
Und interessanter ist es ja auch.
Na,
also
sicher.
Schau dir die Kunstgeschichte, geh ins Kunsthistorische und schau dir die ganzen Akte. Wow. Ja. Und ich glaube, einer, die jetzt aktiv, also die teuersten, aktuell teuersten Kunstwerke sind eh nur immer Akte oder so Porträts. Nehmen wir die Lasnik her. Ja, das sind immer Körperstudien, die perfekt gebaut sind, die perfekt umgesetzt sind und trotzdem eine sehr, ich würde jetzt sagen, wüde, abgefuckte Art haben. Oder nehmen wir den ich glaube, Damien Freud heißt er. Ich werde dann nochmal nachschauen, aber das ist der Enkel vom Freud damals. Der ist schon verstorben und der hat das teuerste Aktbild damals verkauft. Mhm. Und diese Frau Lummer, also die liegt so schief, fast schon am Runterfallen, ist natürlich total übergewichtig und der ganze Körper schreit und ist da so richtig eingedruckt in die Couch und du starrst dieses Bild an und weißt einfach, warum es so spannend ist.
Ja.
Weil es in keinerlei Art und Weise dieser Norm entspricht.
Ja.
Und das meine ich, dieser ganz intensive Austausch mit dieser richtigen Realität,
ja,
diese, hey, wir alle haben uns Fastfood eine. Wir alle haben super schöne Körper und es muss einfach nicht perfekt sein, so wie ihr da oben im Olymp der Modeszene davon ausgeht. Es ist für mich so wunderbar, solche Wesen zu sehen.
Vor allem diese Norm im Olymp des Modewesens, wie du es nennst, ist ja auch wieder von Männern gemacht, gell? Oder von Frauen, die in dem System einfach helfend agieren. Es ist so. Es ist, weil es sich einfach besser verkaufen lässt, weil du den Leuten einfach einen Mangel einreden musst, damit sie das Produkt kaufen.
Ja, also da muss man halt auch wieder in die Modegeschichte eingehen. Ich glaube, dass in der Zeitspanne, wo halt das Korsett die Frau nur dermaßen unterdrückt hat, sie natürlich, da stecken noch so viele Kleinigkeiten und Details in der Jetztzeit drinnen, aber diese Befreiungsschläge, sage ich jetzt mal, auch in der Modeszene sind ja da.
Natürlich.
Ja. Ich meine, ich war schon traurig, als die Westwood jetzt gestorben ist, weil man gedacht habe, hey, Die war wichtig und die hat super coole Sachen gemacht und gemacht und die war halt auch Aktivistin. Und ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele aktuell gute Designerinnen gibt, die sich eben auch mit unserer Zeit auseinandersetzen, die sich mit dieser Freiheit in der Mode auseinandersetzen und dass wir alle uns dann auch beobachten und betrachten, dass das eigentlich das Ziel von Mode ist, dass wir alle mit dem ein Statement ausmachen und dass dann halt eben ein 70-Jährige sowas von cool ausschaut und keiner wird glauben, dass die Frau schon so alt ist. Und das ist mein Ziel. Das ist das, was ich wirklich toll finde, dass eben wir uns anschauen und sagen, hey, spannende Frau, die lässt mich nicht los.
Und nicht übers Alter spekulieren, voll, sondern einfach sagen,
voll. Voll. Ja. Die hat da was, das mich voll, voll begeistert. Mhm. Und ja, ich weiß einfach nicht, die unsichtbare Oma sein.
Ja.
Die halt einfach den Sinn des Lebens aufgeben hat und oder nicht aufgeben, aber die halt sie damit arrangiert. Mhm. Das zum Sein, was ihrem Alter entspricht. Und das ist für mich halt.
Außer man will es, das muss man bitte immer betonen.
Ja, nein, voll. Ich kann auch voll die leibernde Braut sein und bin die coolste Oma und bring meinem Kind alles richtig bei, weil ich weiß, ich darf das jetzt sagen, weil ich dummer bin. Den Rest messen sich die Eltern dann eh wieder mit dem Kind ausmachen.
Das muss man auch immer wieder dazu sagen, gell? Die Omas dürfen extra, so wie die Tanten.
Die Omas dürfen Süßigkeiten hergeben, die dürfen den Kindern alles kaufen, was sie wollen. Und die Omas und Opas sind auf jeden Fall nicht nur die leiblichen Omas und Opas. Da gibt es auch noch viele andere, die dir so viel coole Sachen beibringen können im Leben. Vor allem Toleranz. Mhm. Und da appelliere ich halt einfach drauf. Aber es ist halt vielleicht ein spannendes Thema fürs nächste Mal.
Oh ja.
Oder auch generell, wie Frauen viele Sachen gern einfach anders gemacht haben. Aber wir sind ja da eh schon am Planen. Wir werden schon mal ein bisschen in den Sommer vorfühlen und hoffentlich dann ein Außenevent planen, wir mal von anderen Frauen berichten. Aber ja, vielleicht geht es in der Folge aus. Schauen wir
unbedingt.
Mal. Aber es ist jetzt eh schon wieder viel Zeit vergangen.
Ja.
Aber schön war es schon.
Es ist sehr fein, mit dir zu tratschen. Dieser Austausch.
Immer wieder.
Ich mag es.
Ich wünsche euch was. Bleibt gesund.
Das ist ganz wichtig.
Esst für Kiwis und rote Paprikas. Das ist mega für Vitamin C. Und ansonsten werde ich jetzt arbeiten gehen, du.
Ja, ich werde auch noch was werkeln.
Mach mal, ne?
Tama.
Auf, Mädels. Eine schöne Zeit euch alle da draußen.
Ganz schöne Zeit und wie immer verlinken wir sämtliche Sachen, über die wir gesprochen haben, wenn wir nicht drauf vergessen und mit wie man in die Bier geht.
Dad. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal.
Baba. Servus. Tschüss.